Einen guten Dienstagmorgen wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch heute erlauben wir die Übertragung der folgenden Pressekonferenz. Wir vom Vorstand des Vereins, das tun wir ja in Ausnahmefällen, deswegen ein paar Worte zu uns. Die Bundespressekonferenz ist kein Teil der Bundesregierung, sondern ein Verein von JournalistInnen für JournalistInnen. In der Bundespressekonferenz haben sich Hauptstadtkorrespondentinnen und Hauptstadtkorrespondenten organisiert, die über Bundespolitik und Regierungsarbeit berichten. Wir laden unsere Gäste hier ein. Wir sorgen dafür, dass es ein geregeltes Verfahren gibt, nämlich eine Frage, eine Nachfrage. Wir versuchen wegen Corona die Dauer einer Pressekonferenz auf eine Stunde zu begrenzen. Und heute früh darf ich begrüßen Markus Grotian, Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerks afghanische Ortskräfte und Offizier bei der Bundeswehr. Und es geht natürlich heute Morgen um die Lage der Ortskräfte in Afghanistan. Herr Grotian, bitte.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Wir sind als Verein und der versucht, Ortskräften zu helfen und als Menschen überwältigt und verbittert in einem Maße, dass wir es nicht in Worte fassen können. Ich versuche es für mich und meine Mitstreiter dennoch. Überwältigt sind wir von dem Entsetzen beim Anblick der Situation vor Ort, das mit jedem Hilferuf aus Afghanistan neuen Treibstoff bekommt. Wir sind überwältigt von der Hilflosigkeit. Wir sind überwältigt von der Vielzahl an Hilfsangeboten, die wir nicht annähernd verarbeiten können. Nachdem richtigerweise in jeder Pressekonferenz die Einsatzkräfte erwähnt und ihre Arbeit gewürdigt wird, möchte ich als Vertreter der Zivilgesellschaft diese selbst auch einmal würdigen. Die Hilfsangebote und die Empathie der Bevölkerung finde ich außergewöhnlich und ich danke dafür herzlich, auch wenn wir mitnichten jedem auch nur antworten könnten. Wir sind überwältigt von den unzähligen Anfragen, wie man nun einem Bekannten, einem Verwandten, einem weiteren Mitarbeiter, der nicht visaberechtigt ist oder sogar einem Visaträger, der noch in Kabul ist, nun die Evakuierung ermöglicht werden kann. Wir sind überwältigt von Fassungslosigkeit, weil Regierungsparteien und Politiker die Warnungen missachtet, die Hinweise und Lösungsmöglichkeiten ignoriert, die Verantwortlichkeiten abgeschoben haben und bis heute die eigenen Verfahren und Handlungen loben. Jeder hat alles richtig gemacht, nur die anderen etwas falsch. Bewährte Verfahren, große Verantwortung, der man sich stets und überall bewusst war. Ich möchte in einigen Stichworten und Sachverhalte kurz näher beleuchten. Stichwort Visa. Die Ortskräfte, die zuletzt für die Bundeswehr, Innenministerium und Verteidigung gearbeitet haben, circa 2.800 mit ihren Familienangehörigen, wurden nach unserer Kenntnis tatsächlich in einem schnellen Verfahren versucht, Visa auszustellen. Der Generalinspekteur selbst hatte welche in seinem Koffer auf dem Weg nach Mazar-i-Sharif. Aber nicht alle Visa wurden fertig, sodass noch im August Ortskräfte ohne Passport, den mussten sie nämlich abgeben, oder Informationen auf ihre Visa warteten in Kabul in unseren Safehouses. Ohne Passport keine Möglichkeit, das Land anderweitig zu verlassen. Im Übrigen ist das ganze Visa-Verfahren oder die Visaberechtigten wurden generell dazu gezwungen, im Land zu bleiben. Denn nur aus Afghanistan ist ein Visa-Antrag oder eine Gefährdungsanzeige überhaupt möglich gewesen. Visaberechtigte. Es gab nach der Innenministerkonferenz am 16.06. eine Personengruppe, ca. 2000 Seelen, Ortskräfte und ihre Angehörigen, die visaberechtigt waren, auch auf Druck offenbar der Kanzlerin. Diese Personen haben wir versucht, den Visaprozess zu ermöglichen und dafür speziell eigentlich die Safe Houses eingerichtet in Kabul, denn dafür muss man nach Kabul, ein anderes Büro gab es ja nicht von IOM, wozu ich gleich komme. Diese Visaberechtigten haben in unserer Wahrnehmung nicht einer hat einen Visaprozess auch nur begonnen, obwohl hier stets mit Zahlen versucht wurde, der Eindruck zu erwecken, dass alles wunderbar läuft und diese Menschen alle jederzeit eine Chance hatten und die ja wahrscheinlich auch alle schon in Deutschland sind. Das waren sie nicht. Das sind sie nicht. IOM hatte ich kurz schon erwähnt, die International Organization for Migration, eine Tochterfirma der UN, beauftragt mit der Bearbeitung von Gefährdungsanzeigen, Visa-Bearbeitung etc. Mindestens seit dem 1.6. wissen wir, dass Ortskräften vor Ort IOM als Ansprechpartner für Gefährdungsanzeigen für die Bearbeitung von Visa für Fragen und für den Weg nach Deutschland aufgezeigt wurde. Die Öffnung der beiden Büros, die angekündigt schon lange vorher hätten geöffnet sein müssen, verzögerte sich immer wieder. Das in Mazar-i-Sharif wurde nie geöffnet aufgrund von Sicherheitsbedenken. Das führte nicht dazu, dass man irgendwie der Meinung war, in Mazar-i-Sharif sei es unsicherer, sondern man machte einfach weiter. Aus Sicherheitsgründen wurde nur das in Kabul eröffnet und auf Nachfrage war es ja auch so, dass am 30.06. hier in der Bundespressekonferenz eine Mitarbeiterin, eine Sprecherin des AA sagte, dass die noch im Juni öffnen. Das ist am 30.06. dann natürlich spannend. Sie öffneten dann wohl im August, zumindest per E-Mail. Physisch waren diese Büros für die Ortskräfte nie erreichbar. Sie sind dahin gegangen, es wurde noch renoviert, die Mitarbeiter wurden noch geschult und man kündigte ihnen an, dass Mitte August die ersten Visaprozesse beginnen würden. Biometrische Daten kann man nicht per E-Mail abnehmen und trotzdem wurde hier gesagt, die sind ja per E-Mail erreichbar. Ich wäre, wie gesagt, persönlich äußerst überrascht, wenn auch nur ein Visa in diesem einen IOM-Büro jemals begonnen wurde, durch wen und wie. Am 16.06. wurde aber nicht nur das Ortskräfteverfahren irgendwie erweitert für Leute, die seit 2013 für Innen- und Verteidigungsministerium gearbeitet haben, sondern auch für volljährige Kinder, die nun auch visaberechtigt sein sollten. Dazu zwei Informationen. Zum einen, die Menschen, die 2013 für Innen- und Verteidigungsministerium gearbeitet haben, sind mitnichten alle antragsberechtigt. Nur die, die in der Vergangenheit eine Gefährdungsanzeige erfolglos gestellt haben. Also haben wir folgendes Problem. Wir machen ein kleines Quiz. Wer 2018 für das Auswärtige Amt gearbeitet hat und eine Gefährdungsanzeige gestellt hat, ist visaberechtigt, ja oder nein? Natürlich nicht. Das Auswärtige Amt hat eine Zweijahresfrist, genauso wie das BMZ. Wer 2017 für die Bundeswehr gearbeitet hat, ist der visaberechtigt? Natürlich nicht, denn er hat keine Gefährdungsanzeige gestellt. Und damit, mit bürokratischen Tricks, wurden Menschen auch heute noch von der Antragsberechtigung von Listen entfernt und sie werden da auch nicht draufkommen, denn das ist bürokratisch so nicht vorgesehen. Der Bundesinnenminister und zwei Staatssekretäre bestätigten hier vor knapp einer Woche, dass man Anträge von volljährigen Kindern immer wohlwollend geprüft hätte und die auch jederzeit natürlich, selbstverständlich, mit berücksichtigt worden wären. Diese Anträge wären vom IOM-Büro hätten bearbeitet werden müssen. Dazu zwei Probleme. Das IOM-Büro hat A, diese Anträge nie bearbeitet, denn die haben nie erfahren, dass volljährige Kinder auch erlaubt sind. In der ursprünglichen Vertragsgebung offenbar, das ist ja, wenn man einer UN-Tochter einen Auftrag gibt, sicherlich mit Verträgen verbunden und auch Geld, da stand das nicht drin. Und am 16.06. so eine Vertragsänderung mal eben irgendwie weitergeben, findet ja nicht statt. Deshalb wurden auch später noch Ortskräfte, auch Anfang August noch, gesagt, dass volljährige Kinder nicht antragsberechtigt sind. Aber natürlich hätte man im BMI großzügig entschieden, nur erreichten diese Anträge niemals das BMI. Anfang August, am 3.8., hat das BAMF eine Hilfeseite für Ortskräfte eingerichtet, die mittlerweile nicht mehr erreichbar ist. Wir haben uns die netterweise gespeichert gehabt, Gott sei Dank. Die Startseite war leider nur in Deutsch und dort wurde Folgendes bekannt gegeben. Die Bitte, dass auch alleinstehende erwachsene Kinder, die noch im Haushalt der Eltern leben, ein Visum erhalten, muss bereits bei Stellung der Gefährdungsanzeige begründet werden. Anfang August. Die Gefährdungsanzeigen haben alle Ortskräfte, ob sie antragsberechtigt waren oder nicht, in der Vergangenheit gestellt. Niemand wusste davon und niemand hätte diese Gefährdungsanzeige noch korrigieren können, geschweige denn hätte es zu irgendwas geführt, denn die IOM-Büros waren ja nicht einsatzbereit und es hätte sowieso keinen interessiert, da keiner wusste, dass die antragsberechtigt wären. Kommen wir zu Flugtickets. Flugtickets, auf viele Nachfragen, auch hier im Raum, wurden letztendlich als Unterstützung der Ortskräfte entschieden, dass man auf Antrag auf Flugtickets auszahlen könnte. Das sei aber laut Sprecher BMI bisher nie nötig gewesen. Ich kann Ihnen erklären, warum. Weil die Menschen, die ein Flugticket gebraucht hätten, waren Menschen der Gruppe, die am 16.06. antragsberechtigt für Visa geworden wären, aber deren Visa nie stattgefunden haben. Um ein Flugticket zu buchen, brauche ich aber ein Visum. Und es kommt noch dazu, raten Sie, wer die Flugtickets hätte abrechnen sollen. Hat 3 Buchstaben und arbeitet für die UN, IOM. Und wir haben in diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch darauf gewartet, dass die Klimaschutzziele der Regierung auch bei IOM abgelagert werden. Die hätten Sie sicherlich mit genauso viel Elan bearbeitet wie die Flugtickets und die Visa, nämlich nach unserem Kenntnisstand nicht. Trotz Anfrage kam es nie zu einem direkten Kontakt mit IOM Kabul, sehr wohl aber von einer Beschwerde aus IOM Deutschland, wo man sich beschwerte, dass so viele Ortskräfte, die hier nach Deutschland gereist waren, weil wir ihnen gesagt haben, mit Visum bitte sofort ausreisen und nicht darauf warten, dass IOM euch sagt, wann und wo ihr nach Deutschland kommt. Da hatte man sich dann beschwert, dass man irgendwie so viele Afghanen immer im Telefon hat, die sich irgendwie beschweren und die wissen wollen, wo sie hin müssen. Wir entschuldigten uns für diese Unannehmlichkeiten und rieten dringend, dem Büro in Kabul mitzuteilen, sie mögen anfangen zu arbeiten, was leider wohl nicht stattfand. Ortskräften und Journalisten gegenüber äußerten sich IOM-Angestellte in Afghanistan aber Anfang August noch, dass vermutlich Mitte August mit den Visa-Anträgen begonnen werden sollte. Wir warten da bis heute drauf. Zu dieser Zeit war Mazar-i-Sharif schon seit 3 Wochen gefallen. 3 Safehouses von uns waren in Betrieb, um Menschen den sicheren Aufenthalt in Kabul zu ermöglichen. Und ein komplexer Anschlag auf den Verteidigungsminister mit 13 Toten und mehreren Selbstmordattentätern wurde durchgeführt. Kurze Zeit später wurde der Regierungssprecher erschossen. Dies alles mag für den Laien bedrohlich klingen, aber führte offenbar nicht zu weiteren Schritten oder Beschleunigungen. Es blieb dabei, man wurde von der Lage überrascht. Eine Woche später musste die Botschaft evakuiert werden, 3 Tage bevor wir unsere aus Spenden finanzierten Safehouses auflösen mussten. Der Versuch, den Menschen dort die Chance zum Visa zu geben, war gescheitert, weil sie zur Sackgasse und Falle geworden waren. Die Taliban gingen von Haus zu Haus. Kommen wir mal zur Anzahl der Ortskräfte. 2500 Ortskräfte sollen es gewesen sein und davon sind ja auch schon 1900 in Deutschland. Diese Zahlen sind mitnichten richtig. Es gab eine viel größere Personenanzahl an Ortskräften, denn sie wurde durch bürokratische Hürden runter reduziert. Um ca. 50%. Auch nachdem die 2000 Seelen am 16.06. zusätzlich antragsberechtigt waren. Wir sind das einzige Land, das eine zeitliche Begrenzung für die Ortskräfte hat. In diesen Minuten werden Menschen abgelehnt, weil sie nicht auf Listen stehen, am Flughafen in Kabul, weil sie zu einer Zeit für ein Ressort gearbeitet haben, was nicht bürokratisch erfasst ist. Alle anderen Länder evakuieren jetzt alle Ortskräfte. Wir evakuieren die, die man ausgewählt hat. Das finden wir verwerflich. Eine Frau, die noch 2017 für die GIZ gearbeitet hat, versuchte in den letzten Tagen immer wieder durchgelassen zu werden. Sie schaffte es bis zu deutschen Soldaten und wird dort abgewiesen. Natürlich. Egal wie unbürokratisch Aussagen in Pressekonferenzen klingen mögen, in Listen kommt niemand, der nicht bürokratisch vorgesehen ist. Vor 20 Minuten habe ich gerade die Nachricht gekriegt, ein Mitarbeiter des BMC, Bama-i-Shamai Center, das seit letzter Woche, soweit ich weiß, antragsberechtigt sein soll, wurde an den Toren abgewiesen, so wie viele andere auch vom BMC. Diese Nachrichten erreichen uns stündlich. In den letzten 36 Stunden weiß ich von einem, der 3-mal abgelehnt wurde, obwohl hier regelmäßig gesagt wurde, er sei jetzt auf der Liste. Und ich möchte damit keine Kritik an den Kräften vor Ort machen. Denn die sind schwer beschäftigt und haben wie viele Listen? Ich habe gehört, es soll eine Liste geben. Ich bezweifle das, aber gut, es soll eine Liste geben, auf der dann alle draufstehen, alle 10.000 Menschen, die da jetzt irgendwie draufgesetzt werden. Ich kritisiere hier die politischen und bürokratischen Entscheidungen, die viel zu spät oder immer noch nicht getroffen wurden, um Ortskräfte zu retten. Ortskräfte mit einem Arbeitsvertrag für ein deutsches Ministerium, die abgelehnt werden, weil sie zur falschen Zeit fürs falsche Ministerium gearbeitet haben. Und da sind wir noch nicht mal bei der Subunternehmer-Thematik, die es sich immer noch lohnt zu streiten. Aber ich rede hier erstmal nur von Ortskräften. Menschen mit einem direkten Arbeitsvertrag. Ich trage als Vereinsvorsitzender, als Soldat und als Mensch die volle Verantwortung für das Gesagte, meine geäußerten Meinungen und Sachverhalte hier und auch in jedem Interview. Ich und mir scheint, da stimmen mir einige Teile der Gesellschaft zu, erwarte aber auch, dass Handlungen, Aussagen und Untätigkeit, die nun Menschenleben in die Hände der Taliban gespielt haben, zu solch einer Verantwortungsübernahme an anderen Stellen führt. Wenn ich als Soldat einen Schnipsel Panzertape, Klebeband vom Dienstherrn mit nach Hause nehme, bin ich wegen offensichtlicher Uneignung als Staatsdiener aus dem Dienstverhältnis zu entlassen. Diebstahl ist eine Straftat. Unterlassene Hilfeleistung auch. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahren oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Und damit meine ich nicht die laufenden Evakuierungsmaßnahmen, sondern ich meine die Zeit davor, wo es offensichtlich war, dass wir die Menschen dort zurücklassen. Allenthalben steht man nun neben dem brennenden Haus und weist darauf hin, wie man jetzt schön versucht zu löschen. In der Hoffnung, dass niemand mehr fragt, wie es denn zu dem Brand kam, daran möchten wir erinnern. Wer dabei zugeschaut hat und eben nichts gemacht hat, wie Hilfsangebote und Warnungen ignoriert wurden. Allenthalben ist man überrascht worden von der Situation, dass die Amerikaner abgezogen sind, ist jetzt die Schuld derer und natürlich konnte man davon nichts wissen. In der Mandatsverlängerung 2020, die das Mandat RS für ein weiteres Jahr verlängert hat, die geschah nach den Aussagen von Donald Trump, der damals Präsident der Vereinigten Staaten war, dass man bis April diesen Jahres abziehen möchte. Das Mandat wurde daraufhin um keinen einzigen Satz ergänzt. Also ein Mandat, was bis Mai ging, berücksichtigte nicht, dass die, wie wir jetzt allenthalben hören, die Streitmacht, ohne die wir in Afghanistan gar nicht tätig werden können, abziehen will. Das hat uns doch sehr verwundert. Jetzt den Kopf hinhalten für laufenden Einsatz, was als Höchstmaß politischer Verantwortungsübernahme zu gelten scheint heutzutage, oder andere, die alles wieder so machen würden und jetzt großherzig für die Fehler in ihrem eigenen Ministerium einstehen wollen würden und vergessen zu haben scheinen, wer federführend für den Afghanistan-Einsatz war, bis hin zu rundweg alles richtig gemacht im BMI oder im BMZ, wo jetzt höchste Sorge um die Mitarbeiter der GIZ und der eigenen Entwicklungshilfeorganisationen herrscht, aber vergessen wird, dass man noch vor Wochen massiv verhindert hat, dass Ortskräfte schneller und unbürokratischer gerettet werden können und die überhaupt antragsberechtigt sind in ihrem eigenen Ministerium. Ich persönlich bin als Staatsbürger in Uniform, auch wenn ich gerade keine trage, fassungslos, dass diese Regierung auch nach der Katastrophe, die sich noch immer abspielt, jede Verantwortung von sich weist. Ich möchte noch ein einzelnes Bild zeigen. Das hier ist Aye. Sie wurde kurz nach meinem Geburtstag im Juli geboren. Und sie ist der Grund, warum die Familie, dessen Kind sie ist, jetzt in Kabul ist, denn sie ist im Juli geboren. Sie konnte vorher, die schwangere Frau konnte nicht mehr ausreisen. Turkish Airlines erlaubt Flüge nur von Schwangeren bis zum 7. Monat. Und nach der Geburt musste eine Tashkira erstellt werden, um dann eventuell bei IOM ein Visa zu erstellen. Dazu ist es nie gekommen. Die Familie ist jetzt noch in Kabul. Mit zwei Visaträgern, aber mit einem Töchterchen, was kein Visum hat. Ich lese viel, dass in diesen Stunden und Tagen viele Veteranen retraumatisiert werden und ich kann Ihnen sagen, warum. Wir sind moralisch verletzt. Moralische Verletzung ist eine Kategorie in der Psyche und das Fatale, wir sind nicht vom Vorgehen der Taliban verletzt, denn Taliban waren Gegner. Der Gegner tut Dinge, die uns überraschen sollen, deshalb ist er unser Gegner. Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt und das ist beschämend. Dankeschön.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Vielen Dank bis hierher. Wir kommen zu Ihren Fragen. Eine Frage, eine Nachfrage bitte. Und wenn Sie sich jeweils kurz vorstellen mögen. Frau Dudin.
Herr Grotian.
Wenn Sie sich kurz vorstellen.
Ja, Dudin von der EPD-Nachrichtenagentur. Eine Frage zu den Ortskräften und deren Familien, die in den Safe Houses untergebracht haben. Haben Sie da Erkenntnisse, wie viele es inzwischen zum Flughafen oder in einen Flug geschafft haben?
Ich habe mit unseren Mitstreitern den Blick und Fokus komplett auf Afghanistan. Wir versuchen, um diesen Flughafen rum Möglichkeiten aufzuzeigen, den Menschen den Weg zum Flugzeug zu zeigen. Das ist nicht ganz einfach. Und wir haben nur einen unserer Sozialarbeiter, den wir jetzt einstellen konnten, Gott sei Dank, der sich um die Ortskräfte hier vor Ort gerade versucht zu kümmern. Die meisten sind in Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer von denen schon hier ist. Und ganz ehrlich, ich freue mich über jede Seele, die wir retten. Aber unser Fokus liegt halt darauf, noch weitere daraus zu kriegen. So wie das der Fokus der Streitkräfte da vorne vor Ort, da bin ich mir sicher. Und trotzdem sind es bürokratische Hürden, die uns dabei stören.
Dann eine Online-Frage, Julia Haag, Berliner Zeitung. Wie sieht das Szenario für die Zeit nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte und der Bundeswehr voraussichtlich ab dem 1. September aus?
Ich höre Dinge, die da geplant werden. Auch wir planen Dinge. Wir werden Ortskräfte, nur weil wir sie zurückgelassen haben, nicht unterstützen. Auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden. Das wurden sie in den letzten 40 Tagen jeden Tag. Das hält uns nicht davon ab, das weiter zu tun, ob die in einem anderen Land sind, ob die in Afghanistan sind, ob die in Deutschland sind. Wir versuchen, den Ortskräften zur Seite zu stehen. Und wie das geschehen wird, darüber kann ich nicht viel reden, weil dann passieren vielleicht einige Dinge dann doch nicht. Und deshalb muss ich das so stehen lassen.
Herr Jung.
Thilo Jung, Junge Naive. Grotian, wie viel, ich nenne es jetzt mal Inkompetenz, steckt in den Handlungen der Bundesregierung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben?
Das zu bewerten ist, denke ich, Ihr Auftrag. Ich kann nur sagen, dass das Setup, was da gewählt wurde, mit vielen kleinen Rädchen, die nicht ineinander griffen, durchaus irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das in der Gesellschaft und auch in den Medien und auch bei Unterstützerverbänden und auch bei den Ortskräften und auch bei Soldaten, ja, also bei denen allen war es irgendwie ersichtlich und wurde darauf hingewiesen, hatte ich den Eindruck. Aber die Bewertungen ziehen Sie bitte selbst.
Zusatz?
Wie bewerten Sie die sogenannte Bleibeprämie, die das BMZ via GIZ jetzt Ihren Ortskräften anbietet? Das heißt, wenn Sie garantieren, nicht zu fliehen aus Kabul oder aus Afghanistan, dann bekommen Sie zum Beispiel ein Jahresgehalt ausgezahlt.
Ich freue mich, dass im BMZ der Eindruck entsteht, den Ortskräften vor Ort helfen zu müssen. Ich würde mir wünschen, dass das auch unbürokratisch bei Listen der Fall wäre. Dann könnten Menschen nämlich auch ausreisen und müssten nicht auf solche Angebote eingehen. Beziehungsweise ich vermute mal, diese Angebote sind auch nur für Menschen, die ja innerhalb der 2 Jahre der letzten gearbeitet haben. Insofern kann ich das nicht weiter bewerten. Ich habe ja über die Rolle des Ministers da schon was gesagt. In meiner Sicht hat er da durchaus verhindert, dass Ortskräfte vorher in Sicherheit gebracht wurden.
Die nächste Frage bitte.
Jan Drebes von der Rheinischen Post. Herr Grotian, an welchem Ministerium machen Sie es am stärksten fest, dass das mit den Visa so schief lief? War es das Auswärtige Amt? War es das BMI? BMZ hat ja so ein bisschen die Sonderrolle zur GZ und zu den Ortskräften, für die Sie da verantwortlich sind, oder Verteidigung, an wem machen Sie es fest?
Ich mache es am Bundeskanzleramt fest. Im Bundeskanzleramt, da gingen auch meine E-Mails und Briefe hin mit der Bitte um Übernahme dieser Problematik, da uns klar war, dass die verschiedenen Ministerien sich gegenseitig blockieren, beziehungsweise jeder, wenn er nur seinen Part macht, es trotzdem zu lange dauern wird. Ich habe mehrfach die Kanzlerin Hilfe angeboten. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass es Probleme gibt. Das ist leider weder reagiert worden darauf, noch habe ich gesehen, dass das übernommen wurde. In meiner Sicht ist das Bundeskanzleramt, was hätte eingreifen können, aber es leider nicht getan hat.
Zusatz? Haben Sie den Eindruck, dass die Kanzlerin über all die Jahre des Afghanistan-Einsatzes da zu wenig Leidenschaft gezeigt hat, zu wenig Interesse am Afghanistan-Einsatz und das auch daher rührt, dass Sie da auf taube Ohren gestoßen sind, aus Ihrem Eindruck?
Das kann ich nicht bewerten. Wir haben versucht, Lösungen aufzuzeigen. Das versuchen wir seit Monaten. Diese Lösungen werden in der Regel ignoriert. Und ja, dann muss man damit leben, dass man dann kritisiert wird.
Über unser Online-Tool fragt Frank Jordans von IP Folgendes. Herr Grotian, findet Ihres Wissens nach inzwischen eine verschärfte Triage am Flughafen Kabul statt, die zur Folge hat, dass jetzt sogar Visaträger, die es durchs Tor geschafft haben, von deutschen Soldaten vor Ort wieder aus dem Flughafengelände geschmissen werden?
Wir hören viel Problematisches für Menschen, die vor Ort sind und die in unseren Augen antragsberechtigt für Visa gewesen wären oder die nötigen Nachweise sogar dabei haben. Aber ich möchte hier, wie gesagt, den Kräften vor Ort da keinen Vorwurf machen. Jeder, der in der Situation, in so einer Ausnahmesituation da Entscheidungen treffen muss, ich möchte nicht in seine Haut stecken, aber ganz ehrlich, ich fühle mich auch ein bisschen, als wäre ich im Einsatz. Auf meinem Sofa, keine Frage. Aber wenn man 18 Stunden lang versucht, Menschen um einen Flughafen zu dirigieren, dann ist man auch ein bisschen mental mit denen verbunden. Aber die Kräfte vor Ort, ich sage, da sind vorher schon grundsätzliche Probleme entstanden, die jetzt dazu geführt haben, dass wir hier in einem Nadelöhr versuchen, Menschen durchzuschleusen. Und da wird es zu vielen menschlichen Tragödien kommen, völlig klar.
Dann die nächste Frage aus dem Saal, bitte. Ist es nicht an? Doch, ja, genau.
Nicht zu hören, ja. Mein Name ist Thorsten Knut.
Sie müssten einmal ein bisschen näher daran.
Mein Name ist Thorsten Knuff von der Stuttgarter Zeitung. Herr Grotian, ich habe eine Verständnisfrage. Haben sich eigentlich auch andere Nationen der Dienstleistungen oder der Nicht-Dienstleistungen dieser IOM bedient oder war das ein exklusiver deutscher Zugang?
Und dann eine Frage, eine Nachfrage bitte.
Okay.
Ja, danke.
Ich habe gehört, dass, glaube ich, United Kingdom ebenfalls IOM zu irgendwelchen Dingen beauftragt hat. Ich muss gestehen, in den letzten 30 Tagen und der rasanten Dynamik der Entwicklung bin ich nicht mehr up to date, was die verschiedenen anderen Nationen gemacht haben, auch wenn wir in engem Austausch standen und auch eigentlich immer noch stehen. Solche Detailfragen kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass jede Nation da Ortskräfte zurückgelassen hat und jede Nation vielleicht der ein oder andere hat es vielleicht geschafft, den Eindruck besser zu erwecken, dass man da schnell hilft. Wenn ich 2500 Menschen direkt nach Amerika fliege, dann ist das ein tolles Zeichen. Wenn ich bedenke, dass es 70.000 Ortskräfte und Familienangehörige betrifft und denen dann sage, die sollen in sichere Drittstaaten gehen, dann ist auch da Luft nach oben. Insofern andere Nationen durchaus schwierig.
Kurze Nachfrage, die 70.000, die Sie gerade genannt haben, bezieht sich das auf deutsche oder auf,
nein,
auf amerikanische
Ortskräfte für Amerika, ja.
Und der Kollege direkt daneben hatte auch eine Frage. Dann bleiben wir bei diesem Mikro.
Ja, guten Morgen, Herr Grotian. Ulrich Schulte von der Taz ist mein Name. Ich wollte Sie nach dem Mandat des Bundestages fragen, was ja morgen diskutiert wird. Da ist von sogenannten designierten Personen die Rede, die rausgeholt werden sollen. Ist aus Ihrer Sicht dieses Mandat präzise genug und auch weit genug gefasst? Also ist das ein Personenkreis, den Sie für tauglich halten?
Ich habe ehrlich gesagt das Mandat weder gelesen noch, ich höre davon, aber das reicht nicht, dass ich dafür eine Meinung hätte. Tut mir leid.
Dann Herr Fünfinger.
Herr Grotian,
wenn auch Sie sich kurz vorstellen.
Achso, Entschuldigung, Arne Meyer, Fünffinger, ARD, Hauptstadtstudio, pardon. Herr Grotian, die Bundesverteidigungsministerin hat vor wenigen Tagen an mehrere Bundestagsabgeordnete einen Brief geschrieben und über die Lage in Afghanistan berichtet. Und da steht unter anderem drin, ich lese es kurz vor, das ist ein Satz: Die schnelle Bearbeitung dieser neu eingereichten Gefährdungsanzeigen wurde dadurch verzögert, dass die durch das AA beauftragte IOM aufgrund der sich schnell verschlechternden Gesamtlage vor Ort die vertraglich zugesagte Leistung nicht erbringen konnte. Wie bewerten Sie diese Aussage?
In meinem Kenntnisstand hat IOM außer Weiterleiten einer Gefährdungsanzeige zum Ressortbeauftragten keine Funktion gehabt. Da mag ich aber Halbwissen haben. Mein Kenntnisstand ist aber, dass diese Gefährdungsanzeigen auch 4 Wochen nach der Aussage in der Innenministerkonferenz am 16.06., also Mitte Juli, gab es wohl noch keine Weisungen in zumindest einem der betroffenen Ministerien, wie denn mit diesen Gefährdungsanzeigen umzugehen sei. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch, denn IOM hat hinterher, als wenn eine Aufnahmezusage irgendwo entstanden wäre, wobei auch da wäre interessant, wie viele Aufnahmezusagen gab es denn von dieser Personengruppe, die so Juli, August ausgestellt wurden. Aber dafür hätte ja erst eine Aufnahmezusage zu IOM und IOM hätte anfangen müssen zu arbeiten und Visa erstellen. Das, an wie vielen Stellen dieser Prozess nicht funktioniert hat, 2, 3, 4, I don't know.
Zusatz? Frage noch. Steht denn die Organisation Ihrer Ansicht nach, wenn man Ihren Ausführungen lauscht, könnte man vermuten, ja, es ist so, aber das wirkt auf mich so ein bisschen so, als hätte man da jetzt einen schwarzen Peter gefunden, dem man jetzt zumindest in Teilen die Schuld zuschieben kann. Täuscht dieser Eindruck?
Also man hat Seite. Den ressortübergreifenden Ansatz, der sich bis vor wenigen Monaten ja in Afghanistan noch bewährt hat, hat man so bis zum Ende durchgeführt und unter anderem auch das Ortskräfteverfahren damit betreut. Daraufhin hat man, als man dann festgestellt hat, da gibt es Dinge, weil wir jetzt ja nicht mehr vor Ort sind, wie machen wir das, hat man dann noch eine UN-Tochter versucht zu beauftragen. Also die Flexibilität von 4 Ministerien wurde dann noch ergänzt durch einen internationalen Vertrag mit einer UN-Tochter. Und das Ergebnis sehen wir hier. Übrigens alles Verfahren, die sich bewährt haben und die man jederzeit wieder so machen würde.
Online-Frage von Hans Monat vom Tagesspiegel. Im Vergleich zu anderen Ländern hat sich Deutschland durch den Umgang mit Ortskräften abhängiger von den Taliban gemacht als zum Beispiel die USA.
Auch das, wie gesagt, kann ich schlecht bewerten, weil ich zurzeit den Fokus so sehr auf deutsche Ortskräfte und Kabul lege, dass ich nicht abschätzen kann, wie viele Ortskräfte die Amerikaner jetzt zur Stunde noch in der Hand der Taliban haben. Grundsätzlich halte ich es für ein Fiasko und Desaster in einem unvorstellbaren Ausmaße, dass man das so gemacht hat, dass man Menschenleben in die Hände von Taliban gegeben hat, um jetzt und jetzt hoffen muss und gucken muss, dass man da noch möglichst viele rauskriegt.
Herr Jess.
Hans Jessen, freier Journalist. Herr Grotjan, vor einer Woche haben Sie berichtet, dass Menschen, die eigentlich auf Listen einzelner Ministerien standen, unter anderem auch durch Ihre Vermittlung dorthin gekommen sind, dann im bürokratischen Prozess von anderen Ministerien wieder gestrichen worden und dadurch nicht ausreisen konnten. In der vergangenen Woche haben die Ministerien hier in der Bundespressekonferenz ein ums andere Mal berichtet, dass diese bürokratischen Hürden jetzt abgebaut würden, dass im Krisenstab diese Listen zusammengeführt würden. Haben Sie in Ihrer praktischen Arbeit im Lauf der vergangenen Woche die Erfahrung gemacht, dass das Aufstellen von Listen die Zugangsberechtigung zu Evakuierungsflügen jetzt reibungsloser und unbürokratischer geht?
Wer in dieser Phase versucht, Listen aus verschiedenen Ministerien zusammenzulegen und zu einer Gesamtliste zu machen, wird feststellen, dass das mit 400.000 Einzelanfragen, Abgeordneten, die da Menschen auf Listen bringen wollen, verschiedenen Ministerien, verschiedenen Gruppen, das ist alles kein Geschenk. Das ist mir völlig klar. Nichtsdestotrotz werden Bürokraten daran gemessen, wie sie bürokratische Abläufe umsetzen. Und es würde mich wundern, wenn im BMZ Leute von 2014 jetzt auf Listen gesetzt werden. Das ist einfach gemäß deren Aussage nicht möglich. Und auch die Aussage der Kanzlerin, die nun ein recht hohes Mitglied unserer Regierung war, wenn ich das letzte Mal überlegt hatte. Alle, die seit 2013 für uns gearbeitet haben, denen möchte man den vereinfachten Zugang und sicherstellen, dass die herkommen dürfen. Das war jetzt aus dem Kopf zitiert, nageln Sie mich nicht fest. Sehr wohl festnageln, haben aber einige Ortskräfte die Aussage seit 2013. Und es ist eben nicht so, dass seit 2013 gearbeitete Ortskräfte für uns auf Listen kommen, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und die werden bis heute durchgeführt. 2012 geht auch nicht, 2018 AA geht auch nicht, 2018 Bundeswehr nie eine Gefährdungsanzeige gestellt, geht auch nicht. Das sind alles bürokratische Fehler und Probleme, die hätten gelöst werden müssen. Ortskräfte müssen alle antragsberechtigt sein.
Jetzt Zusatz, Herr Jessen? Zusatz, ja. Aus Ihrer praktischen Kenntnis der Situation. Was wäre jetzt der Weg, wenn Sie sagen, Listenbürokratie, damit haut es nicht hin. Was ist jetzt der Weg, um so viel wie möglich Menschen, die im Grunde evakuierungsberechtigt sind, tatsächlich auf den Flughafen, auf die Flieger zu bringen? Was ist der praktische Weg?
Ja, keine Restriktionen mehr nach Zeit und Ressort. Ortskräfte, die es bis zu einem deutschen Soldaten schaffen, und die eine Ortskraft waren, die für uns beschäftigt waren, nicht zurückweisen, sondern mitnehmen.
Herr Lücking.
Daniel Lücking, ND der Tag. Kurze Offenlegung für den Stream. Ich habe selber als Offizier in Afghanistan mit Ortskräften im Bawa Media Center gearbeitet. Herr Grotjan, können Sie kurz ausführen, welche Unterstützung Sie aus dem Innenministerium, welche Unterstützung Sie aus dem Außenministerium und von Ihrem eigenen Dienstherrn, dem Verteidigungsministerium, in dieser Angelegenheit erhalten haben?
Zum Bawa Media Center? Oder generell?
Generell für die Arbeit des Patenschaftsnetzwerkes. Nur damit wir auch die Dimension haben, mit wie vielen Menschen Sie gerade an diesen Dingen arbeiten können.
Wir haben auf Nachfrage, nachdem wir festgestellt haben, dass unsere Listen von Menschen, die in Safe Houses sitzen und ressortübergreifend sind, inklusive der Welthungerhilfe, haben wir da Ortskräfte drauf gehabt, die übrigens antragsberechtigt wären, nur so nebenbei. Und das haben wir halt zum Einsatzführungskommando geschickt, in der Hoffnung, dass diese Listen da weiterverarbeitet wurden. Und der bürokratische Schelm hat uns dann halt ereilt. Natürlich hätten wir wissen müssen, dass im Einsatzführungskommando nur Ortskräfte der Bundeswehr weiterverarbeitet werden und die anderen gestrichen werden. Auf Nachfrage haben wir dann versucht rauszukriegen, wer die Ansprechpartner in den anderen Ressorts sind, um dort die Listen hinzuschicken, was wir dann gemacht haben. Aber da war Kabul schon gefallen. Und ob diese Menschen, die wir dahin geschickt haben, dann tatsächlich auf Listen erschienen sind, kann ich nicht bewerten, denn dazu ist das Chaos zu groß. Die Absagen oder die Abweisungen von Ortskräften, mal klappt es, mal klappt es nicht. Mal hat jemand, der nie auf einer Liste gestanden hat, wird durchgelassen. Mal ist jemand, der schon seit 6 Wochen auf unseren Listen steht und auch auf der Liste des Einsatzführungskommandos steht, wird trotzdem abgewiesen. Wir wissen es nicht. Dazu fehlt uns einfach auch die Gesamtlage. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass da durchaus einige Chancen vertan wurden, um koordinieren zu können, wie Ortskräfte, auch als das noch ging über einzelne Gates oder als der Druck noch nicht so groß war, hat man aus meiner Sicht die Chance vertan, uns mit einzubinden und dort bei der Rettung der Ortskräfte mit zu involvieren. Das Tolle, was wir nämlich haben, ist, wir haben Vertrauen. Uns vertrauen Ortskräfte in Afghanistan, weil wir das schon seit Monaten versuchen, ihnen zu helfen. Und wir haben letzte Woche Montag noch, hatten wir eine Liste mit 1700 Ortskräften und Familienangehörigen, die sich im Raum Kabul befanden. Das war zu einem Zeitpunkt, wo man noch gezielt hätte Menschen von A nach B bringen können. Auf meine Frage, wer denn von den Menschen antragsberechtigt ist, damit ich niemanden dahin schicke, der dann eh nicht antragsberechtigt ist, wollte mir man das nicht sagen. Und das ist halt schade, denn wir hatten Kontakt zu Ortskräften, wir haben verschiedene Pläne und Vorschläge gehabt, die dann abgelehnt wurden oder nicht weiter betrachtet wurden, sagen wir es mal so. Aus welchen Gründen kann ich nicht sagen. Und es kann durchaus operationelle Gründe geben. Ich fand es trotzdem schade, man hätte die Ortskräfte mehr einbinden müssen. Und ein Callcenter, was jetzt irgendwie Ortskräfte anruft, hat in den meisten Fällen dazu geführt, dass die uns erstmal gefragt haben und Angst hatten. Hier, da hat jemand angerufen, ist das Taliban oder ich traue dem nicht.
Zusatz, Herr Lücke? Nein. Es gibt verschiedentlich die Bitte, nochmal Zahlen zu sammeln, zum Beispiel von Gernot Teller aus dem Korrespondentenbüro Herrholz sowie von Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Herr Grotian, können Sie noch mal sagen, um wie viele Ortskräfte es in Afghanistan insgesamt geht und wie viele auf die Evakuierung warten?
Also aus unserer Sicht sind es ca. 8.000 Ortskräfte und Familienangehörige. Da man hier immer hin und her wechselt, lassen Sie uns nur über Seelen reden. Seelen, die antragsberechtigt aus unserer Sicht oder die für uns gearbeitet haben und ihre Familienangehörigen. Nur Kernfamilie, Achtung, denn Bruder, Schwester, Mutter sind natürlich nicht erlaubt, was wir im Übrigen auch kritisieren, denn es gab jetzt ein Beispiel, der Bruder einer US-Ortskraft soll hingerichtet worden sein, in Masai-Sharif habe ich gehört. Also wir reden von ca. 8.000 Ortskräften. Woher habe ich diese Zahl? Die setzt sich zusammen aus einer Gruppe von ca. 500 Ortskräften, etwas mehr, die zum Schluss noch für uns gearbeitet haben. Zusammen mit ihren Familienangehörigen müssten das 2.800 Menschen sein, die visaberechtigt waren in der ersten Stunde des Abzuges. Ergänzt durch ca. 450 nach Aussage vom Innenministerium und vom Verteidigungsministerium, 350 Verteidigung, 100 Innenministerium, macht 450. Die sind antragsberechtigt seit 16.06. der Innenministerkonferenz. Die haben alle Angehörige, sagen wir mal, es sind 2000 Seelen. Das sind mit Masse die Menschen, die wir versucht haben, in Safe Houses zu einer Visa Prozess noch zu ermöglichen, was leider scheiterte. Und wir haben aus Antworten der Bundesregierung, ich hoffe, das ist eine veritable Quelle, aus Antworten der Bundesregierung auf kleine Anfragen, meistens der Grünen, aber auch einige Journalisten, die seit 2013 immer mal wieder die Regierung gefragt haben, wie viele Ortskräfte arbeiten eigentlich für euch? Haben wir rausgerechnet, wie viele Ortskräfte irgendwann mal für uns gearbeitet haben, wie viele zum Schluss noch für uns gearbeitet haben und wie viele wir nach Deutschland geholt haben? Und wenn ich von, als Rechenbeispiel, 3.000 Menschen, 1.000 weiterbeschäftige, 1.000 nach Deutschland hole, dann sind irgendwie 1.000 unterwegs verloren gegangen. Dann sind das ehemalige Ortskräfte. Und irgendwo müssen die sein. Irgendwo in diesem großen Land Afghanistan. Und deshalb kommen wir auf eine Zahl von mindestens 800 Ortskräften, die wir im Laufe der Zeit irgendwann mal nicht mehr beschäftigt haben. Und die haben auch Familienangehörige. Rechnen wir mal, dass es 4.000 Seelen sind. Und damit komme ich auf ca. 8.000. 8.000, 9.000. Und da habe ich noch nicht einen Subunternehmer dabei, noch nicht einen Kirchenbauer, noch nicht einen, der im Gym für uns irgendwas gemacht hat, während der in der Küche antragsberechtigt ist oder nicht. Und das BMC war auch nicht dabei bis vor kurzem. Die sind jetzt erst antragsberechtigt. Ja, das ist so die, so komme ich auf Zahlen. Und wie viele Leute Subunternehmer für uns waren, da ist die Datenlage am dünnsten. Da muss ich wirklich raten. Aber unsere Wahrnehmung, ich würde mal sagen, wenn ich von 500 bis 1.000 Subunternehmern rede, dann ist das sicherlich eine sehr kleine Zahl. Ob die alle bedroht wurden oder werden für ihre Arbeit, ob die vielleicht nur mal ein Stück Pflaster bei uns in einer Kaserne gemacht haben, im Camp, oder eine Kirche gebaut haben, das hätte man alles in Einzelfällen prüfen müssen, finde ich. Die Amerikaner haben das Special Interest Visa auch für Subunternehmer geöffnet. Das ist wenigstens der Folgeschritt, wenn ich sage, ich lagere Arbeiten an Subunternehmer aus. Jetzt zu sagen, der Kirchenbauer im Camp Mamai hat sich ja selber, hat sich an seinen eigenen Arbeitgeber zu wenden, das ist natürlich ein Hohn, denn der eigene Arbeitgeber war er ja selbst. Und weil er die ganze Zeit sogar ein Büro bei uns im Camp Mamai hatte, wurde er nun die ganze Zeit bedroht, Kontakt ist abgerissen, who knows.
Robert Helme.
Cornelie Bartlmeier vom Luxemburger Wort.
Herr Grotian, Sie sind leider nicht zu verstehen. Sie müssen näher ans Mikrofon.
Ich versuche es mal so. Cornelie Bartlmeier vom Luxemburger Wort. Herr Grotian, einen Teil meiner Frage haben Sie beantwortet. Ich wüsste es aber dennoch gerne präzise. Sie haben berichtet, dass Sie sich ans Kanzleramt gewendet haben und das Kanzleramt nicht geantwortet hat. Zweiteilige Frage, an wen haben Sie sich sonst noch alles gewendet und wer hat geantwortet? Zweiter Teil der Frage, hat irgendjemand von sich aus den betroffenen Ministerien in den vergangenen Wochen, ehe Kabul gefallen ist und seit es gefallen ist, Ihre Expertise gesucht?
Das ist eine durchaus komplexere Frage. Also seit Anfang Juni, 1. Juni, mehrere Briefe, 5 Stück ans Kanzleramt. Es gab ein Gespräch mit dem Generalinspekteur und ein Folgegespräch, wo es darum ging, wie kann dem Patenschaftsnetzwerk bei der Unterstützung von Ortskräften in Deutschland geholfen werden. Meine Bitte dringend, mit jemandem aus dem Auswärtigen Amt sprechen zu können, oder in meinem Verständnis war es halt, ich habe nicht verstanden, warum man mich nie informiert oder warum man nie mit uns geredet hat. Es gab durchaus Phasen, da wären ungünstige oder unglückliche Aussagen von mir ja auch medial sehr negativ geworden. Wenn zum Beispiel eine GITS-Mitarbeiter in Kabul auf dem Weg nach Hause stirbt bei einer Detonation. Das war zu einer Phase, da war man in Kabul noch operativ tätig, da war das alles noch, da sollte noch gearbeitet werden. Und ich habe nie verstanden, warum man mir dann nicht, wenn ich in der strategischen Kommunikation auch so viel falsch machen könnte, warum man mich nicht wenigstens mal angerufen hat und mir gesagt hat, Herr Grotian, zügeln Sie sich bei A, B oder C, aber man hat mir freien Lauf gelassen und gut, letztendlich nutze ich das dafür, um den Menschen dort eine Stimme zu geben, wie auch immer. Es hat mich ein Staatsminister im Verteidigungsministerium angerufen. Dem habe ich von Ideen erzählt, wie man mit gepanzerten Fahrzeugen und Konvois, die wir hätten aufstellen können, Menschen in gepanzerte Fahrzeuge an Taliban vorbei zu einem Tor unserer Wahl hätte fahren können. Daraufhin habe ich keinerlei Reaktion gekriegt. Auch andere Ideen, die wir hatten, die aus unserer Sicht zu Zeiten umsetzbar waren, keine Reaktion darauf gekriegt. Und insofern, ja, andere Ministerien, ich habe mit dem BMZ mal gesprochen, mit jemandem, der für Ortskräfte da wohl verantwortlich ist, auf den Hinweis, dass was die Frau Bundeskanzlerin gesagt hat, sich nicht in ihren Regelungen wiederfindet, war dann, ja, wissen Sie, in Pressekonferenzen, die sind ja sehr unscharf und wir handeln hier nach Weisungen. Gut, das ist der Eindruck, den ich bis heute habe, das stimmt. Im Innenministerium hatte ich etwas mehr den Eindruck, dass man da auch besorgt war, weil vor allem auch Bundesinnenministeriumsmitarbeiter von GPPT, die Polizeimission, von Listen genommen wurden. Das war deshalb besonders ärgerlich, weil tatsächlich einer der Ortskräfte, die das da unten noch in Kabul für uns koordiniert hat, der war selber betroffen, arbeitete also mal für GPPT. Aber ja, gut, das konnte dann geklärt werden im Zuge dessen. Ja, Auswärtiges Amt habe ich dann einmal irgendwann in den letzten, ich glaube, 24 Stunden mit jemandem gesprochen, weil ich da angerufen habe, weil ich gesagt habe, hier, wir haben Ideen, keiner redet mit uns, wie wär's? Keine Reaktion, insofern, ja, also vorgebrachte Vorschläge wurden ignoriert oder zumindest mit Nichtachtung gestraft. Auf Nachfrage sagt man mir auch nichts mehr. Ich bin normalerweise in dem Einsatzstab der Menschen evakuiert. Wenn ich nicht versuchen würde, die Ortskräfte zu retten, dann würde ich jetzt da drin sitzen und deutsche Staatsbürger retten. Meine Kontakte dahin wurden mir dann ebenfalls quasi, also den Menschen, die ich da anrufe, die reden nicht mit mir, weil man ihnen das gesagt hat, offenbar. Ich kann nicht sagen, warum das sonderlich hilfreich ist und es macht meine Kritik nicht leiser, aber jeder trifft seine Entscheidung, ich treffe meine.
Ja, es waren ja schon zwei Fragen, aber nichtsdestotrotz. Okay.
Sie sagen, mit Ihnen wird auch von Ihrer eigentlichen Dienststelle nicht geredet. Fürchten Sie für alles das, was Sie jetzt hier öffentlich sagen, Konsequenzen dienstlicher Art?
Ich fürchte, dass wir sehr viele Menschen in Afghanistan zurücklassen. Der Rest kommt später.
Herr Küstner geht noch mal auf die Zahlenfrage ein. Von den 8.000 Ortskräften plus Familien, wie viele sind davon noch im Land?
Die letzten Zahlen, bevor Kabul befallen ist, hier in Pressekonferenzen waren 1.900 Menschen sind in Deutschland. Das kann ich gut, kann ich weder bestätigen noch irgendwie anders kommentieren. Aber es wurde halt immer in Relation gesetzt zu einer Zahl 2.500, die irgendwie als Ortskräfte erlaubt gewesen seien. Erstens, das sind keine Ortskräfte gewesen, sondern Ortskräfte und Familienmitglieder, so wie die 1.900 auch Ortskräfte und Familienmitglieder sind. Und wenn ich Ortskräfte und Familienmitglieder rechne, dann muss ich halt von 8.000 ausgehen und nicht von 2.500. Dass das Ortskräfte, die wirklich für uns gearbeitet haben, die sind geringer, ne? 8.000 durch 5. Aber damit kann ich dann nicht die 1.900, die hier sind, ins Verhältnis setzen. Denn das sind ja Ortskräfte und Familienangehörige.
Also sind noch rund 6.000 Menschen wahrscheinlich
im Waren Land. Zum Schluss zumindest in unserer Wahrnehmung in Afghanistan zurückgelassen. Ob die noch alle da sind, wissen Sie, aus Kunduz, Mazar-i-Sharif, Faisabad haben wir schon länger mal nichts gehört. Jetzt vor 3 Tagen habe ich erst wieder jemanden gehört, der aus Mazar-i-Sharif uns schreibt, wann kommt ihr denn mich retten? Also da gibt es immer noch Menschen, die leben. Aber das Schlimme an Menschen, die nicht mehr leben, ist ja, dass sie sich nicht mehr melden.
Dann die nächste Frage hier vorne im Saal. Frau Kollegin.
Julie Kurz von der ARD.
Auch Sie müssten näher ans Mikrofon, bitte.
Julie Kurz von der ARD, das hatte sich eigentlich schon fast erledigt. Sie hatten auch über die Verantwortung des Bundeskanzleramts gesprochen und die Briefe, die Sie geschrieben hatten. Da wollte ich eigentlich nur noch mal nachfragen, wie viele Reaktionen Sie bekommen haben. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ausführen, inwiefern Sie finden, an welchem Zeitpunkt die Kanzlerin das hätte an sich nehmen müssen. Zu welchem Zeitpunkt?
Ja, das kann ich sehr gut festmachen an dem Zeitraum, wann wir die Briefe geschrieben haben. Und das war Juni, Juli. Und ab August war es für uns dann die Lage so dynamisch und wir beschäftigt mit Safe Houses aufbauen, dass ich dann auch irgendwann die Motivation verloren habe, da weitere Vorschläge hinzuschicken. Denn wenn Sie 5 Briefe geschickt haben und keine Reaktion kriegen, gehen Sie jetzt ja nicht davon aus, dass der 6. was ändert. Und die Lage war ja nun aus unserer Sicht eigentlich sehr deutlich. Aber leider, ja, die Warnungen haben dann irgendwann, wir hatten keine Zeit mehr für sowas. Und so ist es dann dabei geblieben. Aber Juni, Juli war sicherlich das Zeitfenster. Ich sag mal, spätestens als man Mazar-i-Sharif aufgegeben hat, hätte man oder den Abzug beendet hat, bis dahin hätte man ja schon Ortskräfte alle in Sicherheit bringen müssen, in meinem Verständnis. Welch, also die nicht hinterher in einem Land lassen möchte, das sich in kriegsähnlichen Zuständen befindet und hoffen möchte. Hoffen, dass nichts passiert.
Es heißt ja immer, die Kanzlerin hätte sich immer wieder informiert bei den Ministerien, aber Sie sagen, das reicht nicht.
Naja, also wenn die Ministerien die Zahlen, die Sie hier so erzählt haben, dann als Grundlage ihrer Informationen für die Kanzlerin nehmen, dann sind die Zahlen halt, sieht gut aus. Ja. Aber dass es tatsächlich nicht funktioniert, darauf haben wir versucht hinzuweisen und es hat halt letztendlich außer höhnische Bemerkungen hier, hatte ich nicht den Eindruck, dass da was passiert ist. Also unsere Aussagen und auch hier aus dem Plenum wurden ja durchaus Nachfragen gestellt, ob das denn alles so richtig funktioniert. Und das hat ja dazu geführt, dass auch heute noch die Verfahren sich bewährt haben. Und wenn die Verfahren sich bewährt haben, muss ich sagen, dann hätte man an den Verfahren frühzeitig was ändern müssen. Darauf haben wir hingewiesen.
Wir haben noch 10 Minuten und ich habe noch 5 Wortmeldungen vorliegen. Das nur zu Ihrer Information, Frau Dudin.
Außenminister Heiko Maas hat gestern angekündigt, dass jetzt auch Visa-Anträge in den Nachbarländern Afghanistans gestellt werden können. Ist das überhaupt im Moment eine realistische Option für Ortskräfte, zum Beispiel in Mazar-i-Sharif oder Kunduz?
Wissen Sie, was Ortskräfte vor 3 Monaten, um einen Visa-Antrag oder vor 4, um einen Visa-Antrag zu stellen, machen mussten? Stellen Sie sich vor, Sie sind Ortskraft und Sie werden bedroht und Sie fliehen nach Indien. Und dann sagt man ihnen, nee, von Indien aus kannst du das Ortskräfteverfahren nicht initiieren. Dann fahren sie zurück nach Afghanistan, initiieren das Ortskräfteverfahren, damit man ihnen dann sagt, dass sie sich einen Termin in Indien in der Botschaft machen müssen, die aber erst in 6 Monaten wieder aufmacht. Also ich freue mich, wenn jeder jetzt da ganz schnell ein Visa kriegt. Das ohne Frage. Ob es jetzt gerade sonderlich einfach ist, die Grenze in ein Drittland zu verlassen, stelle ich einfach mal so in den Raum. Ich habe den Eindruck, das ist nicht so einfach.
Dann nochmal Herr Drewes.
Ja, eine Nachfrage noch zu der Lage in anderen Städten, anderen Regionen, weil jetzt auch die politische Debatte dahin geht, dass man ja weiterhin sozusagen nicht nachlassen will. Das waren die Äußerungen von gestern Abend von der Verteidigungsministerin und vom Außenminister. Wahrscheinlich halten Sie es oder wie möglich ist es überhaupt, Menschen aus anderen Regionen künftig dann noch rauszuholen, zu orten und eben auszufliegen?
Tja, nicht einfach.
Es gibt Optionen, aber die sind verschwindend gering.
Wenn wir keine Hoffnung hätten, dann wäre ich hier nicht heute hier und würde mit Ihnen reden. Dann würde ich mich zusammengekauert auf der Couch und würde das Elend der Welt beweinen. Das tue ich nicht. Wir haben Hoffnung. Jeden Tag fliegen noch Menschen, obwohl so unwahrscheinlich das auch ist, wenn man sich den Flughafen teilweise angeguckt hat, sitzen da immer noch Afghanen teilweise in den Maschinen und fliegen in die Sicherheit. Alles, was geht, versuchen wir.
Letzter Zusatz, ja?
Weil Sie vorhin den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung erhoben haben und der wiegt ja schwer. Man kann die Bundesregierung verklagen. Ist das etwas, was Sie erwägen oder was Sie hoffen, dass das passiert?
Juristische Aufarbeitung auf allen Ebenen ist sicherlich etwas, was hinterher zu überprüfen ist. Ob da jemand gegen Dienstpflichten oder gegen seine Bürgerpflichten oder was auch immer verstoßen hat. Ich habe gehört, es gibt sogar schon eine Strafanzeige. Ich glaube, das Zentrum für politische Schönheit hat eine gestellt. Aber das sind alles Fragen, da habe ich gerade keine Zeit zu. Aber mit Sicherheit, die Tatsache, dass ich das hier vorgelesen habe, war jetzt nicht, weil ich das irgendwie weil mir das nur so zugeflogen ist. Ich habe den Eindruck, wir haben hier Menschen bewusst und wissentlich zurückgelassen. Das kann man durchaus, wenn ich mir die Events und die Dinge, die da passiert sind, muss ich feststellen, dass es irgendwann mal irgendjemanden gegeben haben muss, der gewusst hat, was da passiert und was auf uns zukommt. Und dass, als der Regierungssprecher in Kabul erschossen wurde, dass man da dachte, dass in 30 bis 90 Tagen Kabul noch hält, selbst wenn die Visaprozesse an dem Tag sofort begonnen hätten. Und ich wage zu bezweifeln, dass auch nur eine Gefährdungsanzeige Richtung IOM geschickt wurde. Aber man kann mich da ja belehren. Ich würde mich freuen, wirklich. Aber es ist trotzdem nicht ein einziger Visaprozess dort begonnen worden. Und der brauchte, als der Generalinspekteur mit dem Köfferchen die Dinger in den Einsatz geflogen hat, brauchte der 4 bis 6 Wochen. Und jetzt haben wir dann also einen Visaprozess, der, selbst wenn er begonnen worden wäre, in 3, 4 Monaten erst hätte abgeschlossen werden können und ein Zeitfenster von im Idealfall 30 bis vielleicht 60 Tagen. Das passt für mich nicht zusammen. Und tut mir leid, die Überraschung ist jetzt nur überschaubar. Dass dieses Desaster eingetreten ist, schien an Passivität zu liegen, meine Bewertung.
Herr Knopf.
Herr Grotian, Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführungen beklagt, dass keiner der beteiligten Minister bereit sei, Verantwortung zu übernehmen für das Chaos, dessen Zeuge wir jetzt werden. Was genau fordern Sie? Fordern Sie den Rücktritt der 4 beteiligten Minister und der Bundeskanzlerin?
Das ist eine tricky question. Was fordere ich? Ich fordere, dass sofort alles Nötige getan wird, um so viele wie möglich Ortskräfte aus Afghanistan zu holen, ohne bürokratische Rahmen oder Hürden, die jetzt noch verhindern, dass in diesen Minuten Menschen, die es bis zu einem deutschen Soldaten geschafft haben, abgelehnt werden, obwohl die für uns gearbeitet haben. Das fordere ich. Alles andere, ich sage nur, wenn ich ein Stück Papier in meinem Büro mitnehme, dann werde ich wegen Diebstahl entlassen. Das ist eine Straftat. Hier wurden tausende Menschen und unter anderem auch deutsche Staatsbürger in eine Situation gebracht, wo Leib und Leben gefährdet ist. Und ich bin baff erstaunt, dass das dazu führt, dass sich alle erzählen, wie schön die eigenen Prozesse waren und die Anteile an diesem Verfahren alle super funktioniert haben. Ich sehe das anders.
Dann Herr Jung.
Grotian, ich möchte mal die Kanzlerin zitieren, die war vor 4 Tagen in Moskau, hat bei einer Pressekonferenz Folgendes gesagt. Ich habe darüber informiert, sagt sie, dass es für uns aus deutscher Perspektive momentan Vorrang hat, dass Menschen, die in den 20 Jahren des Militäreinsatzes der NATO für Deutschland gearbeitet haben, afghanische Bürger, einen sicheren Aufenthalt in Deutschland bekommen sollen. Ist das auch Ihr Stand, dass Ortskräfte der letzten 20 Jahre sicheren Aufenthalt in Deutschland bekommen?
In diesen Minuten, vor einer halben Stunde, wurde einer Frau, die noch 2017 für das GIZ gearbeitet hat, der Zugang zum Flughafen verwehrt. Was soll ich dazu sagen?
Ja, aber wenn die Kanzlerin das öffentlich sagt, dass quasi alle deutschen Ortskräfte der Deutschen in den letzten 20 Jahren...
Ja. Es erweckt ein wenig den Eindruck, als wenn Ortskräfte eine Chance hätten, wenn sie in Kabul bleiben und sich durch den Flughafen drängen, dass sie mitgenommen werden, nicht wahr? Man nimmt ihnen damit die Chance, das Land vielleicht auf anderem Wege zu verlassen, so unwahrscheinlich der auch sein würde, aber sie warten da bis zum Schluss, bis der letzte Flieger abgeflogen ist, weil Aussagen von Politikern sich nicht mit dem decken, was unsere Bürokratie hier macht. Und deshalb halten wir die Ortskräfte da gefangen. Die Leute, die seit 2013 für uns gearbeitet haben, aber den Fehler gemacht haben, noch nie eine Gefährdungsanzeige gestellt zu haben und jetzt erst sich bedroht fühlen. Weil wir wissen ja alle, wie das ist. Wenn ich vom Nachbarn bedroht werde und ich rufe bei der Polizei an, dann sagt die natürlich auch, sie haben in der Vergangenheit noch nie angerufen, tut, tut, tut. Was ist das für ein Verständnis? Warum werden Menschen aus diesen Gründen nicht auf Listen gesetzt? Warum gibt es überhaupt eine zeitliche Begrenzung? Das ist unfassbar.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Herr Jessen.
Herr Grotian, Sie sind in den vergangenen Tagen zu einer öffentlichen Figur geworden, so etwas wie Gesicht und Stimme der Unterstützung für Ortskräfte. Wie hat die Öffentlichkeit, wie haben Institutionen darauf reagiert? Was ist bei Ihnen angekommen an Unterstützung, an Zuspruch, vielleicht auch an Widerspruch? Können Sie das etwas schildern?
Wie ich das in den Eingangsworten gesagt habe, die Unterstützungsangebote sind wirklich überwältigend. Auch die Aussagen uns gegenüber, dass das, was wir tun, richtig ist. Weniger vom Dienstherrn, sagen wir mal von Menschen, die sich an uns wenden. Den Eindruck habe ich sehr deutlich. Ich habe sehr deutlich den Eindruck, dass es eine breite Mehrheit gibt in dieser Bevölkerung, die glauben, dass wenn man für uns und unsere Ziele gearbeitet hat und dann deshalb bedroht wird, dass man ihnen mehr schuldet als ein Schulterzucken und du hast ja vor 3 Jahren fürs AA gearbeitet, das interessiert uns nicht.
Zusatz, Herr Jessen?
Ja, Zusatz. Sind unter denen, die sich jetzt zustimmend an Sie wenden, auch frühere oder aktive Angehörige der Bundeswehr?
Ja.
Vielleicht auch solche, die sagen, ich habe das lange mitgemacht. Ein Beispiel ermuntert mich, jetzt zu sagen, da ist das und das kritisch zu sehen. Gibt es das auch in relevanter Zahl?
Jeden Tag. In relevanter Zahl, ja.
Letzte Frage online von Anila Schucker, Deutsche Welle. Das haben Sie zwar schon auch so ähnlich beantwortet, aber ich stelle die Frage halt nochmal. Was soll die Bundesregierung heute noch machen, Ihrer Meinung nach?
Sofort die bürokratischen Hürden fallen lassen, dass Ortskräfte, die mal für uns gearbeitet haben, nicht mehr abgewiesen werden. Alle Ortskräfte aller Ministerien müssen, wenn sie es denn geschafft haben, durch dieses Nadelöhr. Wir sehen dabei zu, wie Kabul, der Flughafen, am Ersticken ist. Die Leute versuchen, durch überfüllte Gates zu kommen und dann schaffen sie es. Und dann ist dem Soldaten dort vielleicht die Mission nicht bekannt. GPPT, die Polizeimission, hatte nicht viele Mitarbeiter, das verstehen wir. Aber nichtsdestotrotz, jeder, der für Deutsche gearbeitet hat, muss jetzt dort durchgelassen werden, weil es nicht mehr viele Chancen geben wird. Die sind jetzt 3-mal abgewiesen worden teilweise, ein 4., ein 5. Mal gibt es vielleicht nicht mehr. Und dann fliegen vielleicht keine Flieger mehr.
Markus Grotian, Vorsitzender des Partnerschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, Offizier bei der Bundeswehr. Herzlichen Dank für den Besuch in der Bundespressekonferenz.
Ich danke Ihnen. I'm collecting all my information.